Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Meine liebe Macht, unser Thema, dieses Mal in Zeit zum Wandel in Episode 8. Und das ist insofern eine ganz besondere Folge, weil es nebenbei frisch auch das Buch von Bruder Paulus gibt.
Genau.
Auf dem Markt. Ja, willkommen Bruder Paulus, wie heißt denn das Buch?
Stark durch den Wandel heißt es, und das ist ein zweideutiger Titel, bitteschön. Nämlich das eine ist, wie können wir stark durch den Wandel gehen? Aber das andere auch die Frage, wie macht der Wandel uns stark? Weil ich finde, so möchte ich das auch in diesem Buch den Menschen vermitteln, dass wir, wenn wir uns wandeln, dass wir dann ganz lebendig sind. Das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Gefühlen verbunden, die beschreibe ich auch. Aber der Wandel stärkt uns eben auch. Und so wie ein Kind, ich habe mal gelesen, ein dreijähriges Kind ist, glaube ich, 10.000 Mal hingefallen, bevor es gestanden hat. Genauso müssen auch wir, wenn wir durchs Leben gehen, lernen, dass wir, wenn wir im Wandel sind und der uns ein bisschen so herausfordert, dass wir dann nicht an Lebensqualität einbüßen, sondern eigentlich gewinnen. Und Leben heißt nicht, sich einzufrieren und sich zu konservieren, sondern heißt, progressiv nach vorne zu gehen. Insofern also auch ein sehr progressives Buch.
Großartig. Jetzt wollte ich nach einem kurzen Klappentext fragen, aber ist ja gar nicht nötig, den hast du schon per se gegeben. Für wen ist das gut? Ist das für Einzelpersonen gut? Ist das für Menschen in Verantwortung gut?
Ich glaube, wer einfach in eine Werkstatt schauen will, eines Menschen, der sehr bewusst durch die Welt geht, der in der Gesellschaft wirksam sein will, der in der Kirche lebt, auch natürlich, ich rede dort als Kapuziner, als Ordensbruder, als Christ und Theologe, aber auch als Philosoph und jemand, der psychologisch geschult ist. Ich versuche einfach, meine Lieblingsdisziplin dort zum Wirken zu bringen, nämlich menschlich zu sprechen, verständlich zu sprechen, seine Herkunft nicht zu verleugnen und gleichzeitig Aha-Erlebnisse zu vermitteln. Darum ist das auch das Buch in so einem Gesprächston geschrieben, wo jeder sich so mal ein Kapitel mitnehmen kann. Es richtet sich an Leute, die Verantwortung tragen in der Politik und in der Wirtschaft. Also ganz deutlich möchte ich, das sind ja auch alles Privatpersonen, also bitteschön, ja. Also,
na klar, logisch.
Alle Menschen sind ja Menschen. Kriegen ja nicht einen Chip eingepflanzt, wenn sie Manager
noch nicht,
sind.
Noch
nein,
nicht.
Noch nicht. Sondern wir sind ja immer als Menschen, die dann in einer Rolle sind. Und wie ich authentisch in dieser Rolle leben kann, da möchte das Buch auch zu beitragen, damit ich auch dann in den Strukturen und Unternehmungen, die sich transformieren müssen, dass ich dann weiß, was passiert da eigentlich gerade, wenn wir jetzt in der Politik die Weichen stellen müssen, die neue Regierung muss jetzt ran und es ist alles anders, als man sich das gedacht hat und ich finde Koalitionsgespräche überhaupt nicht schlimm, sondern da kommt es jetzt zu einem Dialog und dabei kommt etwas raus, da wollen wir nicht sagen, jetzt der kleinste gemeinsame Nenner und da kriege ich diese ganzen negativen Gequatsche darüber, da kriege ich wirklich zu viel, sondern da haben Menschen zusammengesessen, die Verantwortung wahrgenommen haben und sie wollen miteinander regieren und sie werden es besser tun, als es ein einzelner Landesfürst könnte. Das muss man deutlich sagen. Und diese Wandlungsprozesse sind schmerzhaft, da müssen alle Federn lassen. Ja, meine CDU kenne ich ja gar nicht mehr wieder, meine FDP kenne ich gar nicht mehr wieder. Ja, ist ja so, meine Sabine kenne ich auch nicht wieder, seitdem die im Auslandssemester war. Ja, so ist das eben.
Genau.
Also wenn man neue Erfahrungen macht, dann kommen neue Ergebnisse dabei raus. Und so möchte das Buch also ganz stark dazu Mut machen, im Wandel lustvoll sich dem zu stellen, was einem da alles passieren kann.
Im Buch, Spoiler, Angaben zum Buch gibt es natürlich auf bruderpaulus.de, logischerweise. Und ein paar signierte Exemplare für Podcast-Hörerinnen und Hörer. Kriegen wir das auf die Reihe?
Auf jeden Fall.
Das ist mir gerade so eingefallen.
Ja, auf jeden Fall. Man kann bei mir auch signierte Exemplare bestellen. Der Weg steht auch auf der Homepage, weil ich finde so einen persönlichen Touch, den möchte ich auch jedem mitgeben, möchte ich dir auch gerne mitgeben. Und wenn du eine Idee hast, wem du das Buch mal in die Hand drücken willst, da sage ich gerne einen Satz dazu, wenn du mir einen Satz sagst, der dem gut tun würde, schreibe ich den gerne da rein. Wie, das siehst du alles bei mir auf der Homepage.
Wunderbar. Großer Tipp und großer Hinweis zum neuen Buch. Wir werden am Ende dieser Episode auch nochmal drüber sprechen kommen. Jetzt aber zur lieben Macht. Meine liebe Macht, es ist natürlich so, dass in unseren Zeiten so diese Machtlosigkeit da stellt sich natürlich die Frage, welche Macht hat der Einzelne über sein eigenes Leben? Auch wenn er im Moment denken mag, gar keine.
Jeder hat erst einmal Vollmacht über sein eigenes Leben. Selbst derjenige, der eingeschränkt wird durch falsche Macht, durch Unrecht. Wir in Deutschland haben da ja eine lange, leider lange Geschichte von Unrecht gegenüber Menschen, die einfach gedemütigt wurden. Und das ist alles sehr schrecklich und das will ich auch überhaupt gar nicht jetzt irgendwie schönreden. Aber wir haben auch selbst aus den KZs haben wir Zeugnisse von Menschen, die damit Macht gelebt haben, ja, die auch das nicht überlebt haben. Ich sage das hier sehr vorsichtig. Ich möchte gar nicht schönreden, aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch in sich spürt, ich habe eine Würde und diese Würde kann mir niemand nehmen. Die ist mir verliehen. Und das ist eigentlich die Macht, die ich habe, ja. Also ich kenne jetzt aus dem christlichen Kontext halt die Reaktionen von einem Maximilian Kolbe, einer Edith Stein, einem Dietrich Bonhoeffer. Da gibt es einfach Menschen, die einfach gerade stehen und sagen, ich habe diese Macht. Martin Luther, hier stehe ich jetzt. Ich kann nicht anders, ja. Ich muss es jetzt einfach tun. Ich habe eine Gewissensüberzeugung und ich habe diese Macht, die auch zu leben. Und interessant ist, dass das Wort Macht, darum habe ich auch gerne diese Podcast-Folge jetzt meine liebe Macht genannt. Ich finde, dass Menschen viel zu wenig aus dieser Macht leben, sondern ständig wird mir erzählt, wie ohnmächtig sie seien. Also da kann ich nur sagen, du kannst tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, zur Elternversammlung gehen in deiner Schule. Du musst nicht zu Hause bleiben, ja. Du kannst auch tatsächlich mal in einen Verein eintreten und in den Vorstand gehen und diesen Verein nach vorne bringen. Es ist dir nicht mal verboten, in eine Partei einzutreten und an der Willensbildung des Volkes teilzunehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, da habe ich keine Macht, da kann ich ja auch nichts machen, dann denke ich mir immer, wie groß denkst du denn von dir? Glaubst du, du gehst irgendwo hin und dann bist du der liebe Gott und der Heilsbringer und dann muss sich alles schnips verändern? Diese Art von Macht, der misstraue ich sehr. Darum hat die Macht eigentlich immer als... Ja, als Gradmesser hat die Macht immer die Liebe, ja. Und die Liebe ist kein Gefühl, nein, die Liebe ist, ich entscheide mich, nicht selbstsüchtig zu sein. Das ist Liebe. Ich entscheide mich, dass ich den Standpunkt der Selbstsucht verlasse und dann will ich mächtig sein. Ja, dann will ich dastehen und will da ganz geradeaus gehen und meinen Weg gehen. Und das ist fast, natürlich beängstigt das die politischen Machthaber und alle möglichen Machthaber, Firmenbosse, die keine Ahnung haben, was ein Boss ist, die fürchten solche Mitarbeiter, ja?
Ja, ja.
Die fürchten solche Mitarbeiter, aber nichts ist doch schöner als die Krankenschwester, die einem Professor sagen kann im Krankenhaus, sehr, lieber Herr Professor, ist ja schön, dass Sie das jetzt gemacht haben, aber ich finde es falsch.
Ja.
Und nicht sagt, oh, dem kann man das bestimmt nicht sagen und das geht ja gar nicht. Und wenn ein wirklicher Mensch, der die Liebe Macht nutzt, der ist ja nicht autoritär, sondern der hat Autorität. Und wer Autorität hat, der will, dass die Wahrheit nach vorne geht, der will, dass es gerecht zugeht und der ist froh um alle Hinweise, wo gelogen wird, der ist froh um alle Hinweise, wo Ungerechtigkeit herrscht. Und da braucht es immer neu wieder eine Selbstkultur, dass ich wirklich mit Vollmacht und mit Macht lebe und mir meiner Fähigkeiten und meiner Stärken bewusst werde und sie in den Dienst des Gesamten, in den Dienst der Wahrheit, in den Dienst der Liebe, in den Dienst des Fortschritts und letztlich auch in den Dienst des Wandels stelle.
Bruder Paulus, mir ist gerade irgendwie die Idee gekommen, als du erzählt hast von der Krankenschwester im Krankenhaus und von dem Chefarzt oder Oberarzt und dem Zuhörenden, dem Machtgefüge sozusagen. Wie kompliziert ist es eigentlich, dass wir in Unternehmen haben, sowas wie kontinuierliche Verbesserungsprozesse, betriebliches Vorschlagswesen, wo das alles sozusagen in Schubladen gesteckt werden muss, was eigentlich ein Ruf über den Flur sein könnte, hätte man nicht die Angst vor dieser, wie du es nennst, lieben Macht.
Macht ist ein wichtiges Thema, das in jedem Unternehmen zumindest mal hin und wieder auf der Tagesordnung sein sollte. Welche offizielle Macht gibt es? Welche inoffizielle Macht gibt es? Wer hat es hier eigentlich zu sagen? Der Chef oder seine Sekretärin? Wer hat es hier eigentlich zu sagen? Der Ingenieur oder der Wirtschaftsmensch oder der Öffentlichkeitsarbeiter? Dass man darüber einfach spricht und auch darüber spricht, wer hier wem Angst macht mit seiner Macht. Wer hier eigentlich jemand ist, der ein Klima fördert, in dem nicht die Liebe macht, also das, was Menschen machen können mit ihrer Macht und mit ihren Möglichkeiten, wo das Spiel aufhört und man Leute in die Schranken weist. Von daher gehört es eigentlich zu jedem Unternehmen, dass es so eine Domestizierung der Macht gibt. Und ich finde auch, ein Vorschlagswesen kann da durchaus eine ordnende Macht sein. Liebe braucht Ordnung, ja, Macht braucht auch Ordnung. Es kann nicht jeder immer überall reinquaken und nicht jeder kann nicht immer zu jeder Gelegenheit immer den Finger heben. Dafür gibt es einfach Zeiten und Phasen und Formen und Möglichkeiten. Und gleichzeitig muss das auch immer wieder in Frage gestellt werden. Man muss sich fragen, ist dieses Vorschlagswesen, ist diese Ordnung wirklich toll, wie wir sie haben? Die Parteien müssen sich das fragen. Man kann ja nicht ständig sagen, wir nehmen Teil an der Willensbildung des Volkes. Wenn das ganze Volk uns abhanden gekommen ist, dann stimmt doch irgendwas vielleicht auch an der Partei nicht. Das kann ja nicht nur am Volk liegen, ja. Und die Kirchen müssen sich das fragen, ja. Also, ja. Es gibt ja, wie kommt das jetzt eigentlich, dass wir keine Resonanz haben? Liegt das nicht vielleicht auch doch an uns und nur weil wir zu lange festhalten an dem, was so da ist? Und wir könnten die Macht, die wir haben, bringen wir gar nicht ins Spiel. Wir rufen Leute gar nicht zusammen. Wir machen gar nicht Gemeindeversammlungen, wie sie heutzutage gemacht werden könnten, sondern die müssen alle noch in unser Gemeindezentrum kommen, abends um 19.30 Uhr, wo sowieso keine Sauzeit hat. Und da müssen dann irgendwelche Leute zusammenkommen und irgendwie da Beratungen durchführen. Ja, da kommt eben keiner. Und auch ich höre ja ständig diese Beklagungen darüber, dass Menschen irgendwie nicht sich beteiligen, dass man sie nicht versammeln kann, wie auch immer. Dann müssen wir uns Gedanken machen, woran liegt das denn jetzt eigentlich? Also die Menschen sind alle nicht schlechter geworden. Also da brauchst du nicht zu denken, dass die Menschen schlechter geworden sind. Aber sie sind vielleicht auch misstrauischer. Sie sagen sich auch, wir werden jetzt zu Proforma-Veranstaltungen eingeladen. Eigentlich hat der Pfarrer und die Kirchenleitung schon entschieden, was gemacht werden soll. Und wir sollen das eigentlich nur noch so unterschreiben.
Genau.
Wir können gar nicht mitmachen. In den Parteien, die da oben, die sagen das und wir da unten können gar nicht mitmachen. Dann muss man auch darauf hören. Die katholische Kirche mit ihrem ganzen synodalen Prozess ist ja gerade auch so in so einer Bewegung drin, Macht zu teilen und Macht neu zu organisieren. Ja, da muss man sich dann auch wieder fragen, ja, wer nimmt an diesem Prozess wirklich teil? Und sind diejenigen, die daran teilnehmen, auch wirklich bereit, wiederum ihre Macht zu teilen? Und also es sind für mich sehr interessante Themen, die mich als franziskanischer Bruder besonders interessieren, weil der Franziskus von Assisi gerade jemand ist, der als derjenige gilt, der ganz anders über Macht nachgedacht hat, der von der Liebe herkommt, von der Schöpfungsverbundenheit herkommt, von einem demütigen Gott herkommt, der also letztlich eine Macht von unten aufbaut und ein Zusammengehen fördern will.
Ist eine gute Situation und ein guter Moment, um mal kurz vor Anker zu gehen.
Zeit zum Wandel. Der Anker.
Und zwar würde ich ganz gerne von dir mal so ein paar Handreichungen haben, Machtmissbrauch, denn den haben wir ja auch schon mal thematisiert. Wenn ich Verantwortung trage, egal ob in der Familie, in der Beziehung, im Betrieb, im Unternehmen, wie ich mich da selbst gut befrage und auf eine gute Position bringe, Machtmissbrauch nicht zu begehen.
Wenn du sicher sein willst, dass du deine Macht gut nutzt, dann frage dich, wer von deinen Mitarbeitern spricht eigentlich mit dir? Wie spricht deine Frau, dein Mann, deine Kinder mit dir und wann? Wie sprechen deine Nachbarn mit dir? Und spüre einmal, wie deine Mitarbeiter mit dir sprechen und ob sie mit dir sprechen. Du wirst sehr deutlich erkennen, ob sie dir zugewandt sind oder ob du so spürst, da wird dir nur noch ein Mail geschickt, da kommt nur noch ein WhatsApp, da kommt nur noch dies und jenes, aber die Begegnung findet nicht mehr statt. Die Zähmung der Macht geschieht in wirklicher Begegnung. Nichts fürchten Mächtige mehr als eine echte Begegnung. Und darum rate ich dir sehr, dass du deinen Mitarbeitenden deinen Angehörigen und Freunden mal in die Augen schaust und dann wirst du spüren, ob sie dir zugewandt sind oder ob sie innerlich taktieren, was sie dir noch zumuten können und nicht zumuten können und was da aushält und was da nicht aushält.
Widerspricht natürlich fundamental der Vorstellung vom Work from Anywhere und nur noch am Bildschirm. Aber das ist natürlich ein gutes und wichtiges Plädoyer, wirklich zu sagen, Begegnung ist nicht zu toppen. Das ist das Wichtigste.
Ja.
Welche Rolle spielt eigentlich Demut bei im Kontext Macht?
Die Demut ist, glaube ich, die Haltung, die mir selber bewusst macht, dass ich ein Geschöpf bin, dass ich nicht der liebe Gott bin, dass ich nicht alles kann, dass ich den anderen brauche. Und die Kraft der Demut, die ich im Sommer ja mit Managern auf einem Seminar in Bigorio besprechen darf, wo du herzlich zu eingeladen bist, 3 Tage in einem Kapuzinerkloster, diese Kraft der Demut zu spüren, dass es gar nicht so schlimm ist, dass man nicht alles kann. Und wie man das im Unternehmenskontext umsetzen kann, ja. Dass es gar nicht so schlimm ist, dass ich im Moment nicht weiter weiß. Vielleicht weiß ja jemand anderer weiter. Und dass das eine unheimliche Kraft hat und letztlich auch ein Zeichen von Vollmacht ist, ein Mensch zu sein, dass ich den anderen mit einbeziehe in meine Überlegungen und so mit ihm zu einer neuen Form komme, auf die ich ohne den gar nicht gekommen wäre. Und diese Demut zu haben, dass die Welt vielleicht auch Macht hat und nicht nur ich, dass meine Mitarbeiter auch eine Macht haben und nicht nur ich, dass wir sozusagen geteilte Macht ist doppelte Macht, ja, dass wir da eine Kraft entwickeln können zur Transformation, im auch miteinander aushalten, dass ich ohne den anderen nicht mächtig sein kann. Jeder Tyrann braucht seine Untertanen, ja, es ist halt so. Und leider die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Also das stimmt auch, diese ganzen Volksweisheiten, die wir da haben, wo es um Macht geht, um Ohnmacht geht. Von daher also glaube ich, dass Demut in diesem Fall die Haltung ist, dass ich weiß, dass meine Macht eine geliehene ist und dass ich demjenigen, der sie mir verliehen hat, am Ende auch Rechenschaft ablegen muss, habe ich sie wirklich konstruktiv und schöpferisch aufbauen genutzt für alle.
Wir wollen am Schluss dieser etwas kürzeren Episode noch gemeinsam meditieren.
Zeit zum Wandel. Meditation.
Und zwar soll es vielleicht, ich äußere jetzt mal einen Wunsch von mir ganz persönlich, bei diesem belasteten, in Deutschland belasteten Begriff von Macht, wo sich ganze Generationen eigentlich so ein bisschen wegducken vor, das wollen wir gar nicht, ja, sozusagen, weil er eben der Begriff so belastet ist. Wie beginne ich die gute, die liebende, die demütige Macht einzuüben? Und ich mache jetzt mal die Augen zu.
Mach dir bewusst, was du kannst. Mach dir bewusst, welche Fähigkeiten in dir entwickelt wurden. Und was für dich das ist, was für dein Leben besonders wertvoll und wichtig ist. Wofür es sich lohnt, die Kraft einzusetzen. Und dann bringe dich in Kontakt mit den Menschen, mit denen du das teilen willst. Ich will das teilen mit meinen Mitmenschen, was ich kann, was ich habe, was ich sehe, wozu ich fähig bin. Ich will meine Macht nicht für mich behalten. Ich will meine Macht und meine Fähigkeit will ich euch entgegenhalten mit leeren Händen. Mit leeren Händen. Denn so viel ich auch habe, ohne euch habe ich nichts.
Vielen Dank, Bruder Paulus. Ich sage jetzt nicht alles klar, aber vieles klar.
Ja, gerne.
Das war Episode 8 von Zeit zum Wandel. Anregungen, Feedback, Abos gerne auf bruderpaulus.de. Dort gibt es auch weiteren Stoff zum Nachdenken und natürlich die Möglichkeit, Bruder Paulus für euer Event zu buchen. Und in dieser Folge ganz wichtig, dort findet ihr ein neues Buch. Ne?
Genau, Kraft durch den Wandel.
Vielen Dank.